Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Kein kulturpolitisches Thema spaltet die Schweiz so sehr wie die Buchpreisbindung. Es gibt auch kaum ein kulturpolitisches Thema, das die Schweiz so verwirrt wie die Buchpreisbindung. Wir wollen heute am Stammtisch über den festen Preis des Kulturgutes Buch diskutieren, und zwar mit Martin Zink, freier Publizist aus Basel, mit einer großen Vorliebe für die Literatur, und Philipp Meyer, Wirtschaftsredaktor, ebenfalls aus Basel. Fangen wir mal ganz oben an. Wie werden Sie denn abstimmen am 11.03., Philipp Meyer?
Ich gebe nie meine Abstimmungstipps bekannt oder wie ich abstimmen möchte. Das behalte ich eigentlich immer für mich selbst. Auch hier werde ich das so halten.
Okay, wir werden ja nachher herausfinden, was für eine Haltung Sie haben. Wie ist es mit Ihnen, Martin Zink?
Ich werde ein Ja einlegen mit einigen Vorbehalten, aber es wird ein deutliches, da ich ja keine Wahl habe.
Gut, es gibt Argumente dafür und Argumente dagegen. Wollen wir die noch mal kurz austauschen? Also wenn Sie dafür sind, dann fangen wir mal bei Ihnen an, Martin Zink. Vielleicht die drei Hauptpunkte, die dazu führen werden, dass Sie für die Buchpreisbindung stimmen?
Ja, also zunächst einmal ist es so, dass die umliegenden Länder alle das kennen, den Buchpreis, den festen Buchpreis pflegen, mit Ausnahme jetzt von England und Belgien, das etwas weiter weg liegt. Wir sind ja direkt gebunden, was Kultur und Sprache angeht, mit Frankreich und Deutschland, und in diesen Ländern kennt man den festen Buchpreis. Dass der in der Schweiz 2007 abgeschafft worden ist, hat dem Buch nicht gut getan. Obwohl ich, und darauf kommen wir sicher noch zu sprechen, durchaus weiß, dass ja strukturelle Probleme auch dazu beigetragen haben, dass man nicht alles auf den Buchpreis schieben kann. Und dann kommt hinzu, dass die Abschaffung des Buchpreises auch einen Wettbewerb der Inhalte erschwert. Es ist nur noch ein Wettbewerb der Preise. Mich interessieren als Leser vor allem die Inhalte. Und die kommen in dem Moment zu kurz, wo es nur noch um den Preis geht. Und schließlich, da es ja drei Argumente sein sollen, ist natürlich auch zu sagen, dass die Wiedereinführung des Buchpreises den Staat überhaupt nichts kostet. Obschon gerne gesagt wird, das sei eine versteckte Subvention, und die FDP behauptet, der Buchhandel werde mit staatlichen Mitteln dabei gefördert. Sogar die Gabi Huber, Fraktionspräsidentin, hat sowas gesagt, ist vollkommen falsch. Es kostet den Staat überhaupt keinen Rappen. Im Unterschied, und darauf kommen wir sicher auch noch zu sprechen, im Unterschied zum Beispiel zur landwirtschaftlichen Förderung, zu den festen Preisen, die es gibt im Autohandel, im pharmazeutischen Bereich und so weiter.
Jetzt haben wir mal so einen kulturellen Blickpunkt herausgegriffen, also mehr oder weniger. Also es geht um das Kulturgut Buch. Jetzt möchte ich von Ihnen als Wirtschaftsredaktor wissen, wie Sie das sehen.
Sie haben gesagt, die anderen rund um uns herum machen es auch nicht. Wieso sollen wir es denn dann tun? Das wäre auch ein Argument dafür, es eben anders zu tun einerseits. Und andererseits ist es ja so, dass wir an diese Buchpreisbindung im Ausland ein Stück weit angekoppelt sind bereits, da ein sehr großer Teil der Bücher, die wir hier haben, gar nicht aus der Schweiz kommen. Ich glaube, für die Schweizer Literatur ist es nicht schädlich, wenn ein Wettbewerb unter den Verlagen weiterhin durchgeführt wird oder umgesetzt wird, weil Wettbewerb würde auch in diesem Moment, denke ich mir, fördern, dass man eben gute Bücher, dass man eben Bücher herausbringt, die interessant sind, die die Leserinnen und Leser wollen, und nicht quasi eine Struktur erhält, wo die Verlage selbst entscheiden können, in welcher Größenordnung was gebracht wird, sondern man sucht vielleicht das bessere Buch, das sich dann auch besser verkauft, und das muss nicht nur ein Bestseller sein.
Aber müssen wir mal schnell definieren, was denn besser heißen soll. Also ist besser das Buch, das sich besser verkauft, oder ist das bessere Buch, ist das eines, das einfach den besseren Inhalt hat, oder?
Das schließt sich doch nicht aus. Also das hat ja dann auch wieder mit Marketing zu tun. Jetzt.
Also so wie es im Moment aussieht, ist ja die Position von großen Spielern, von sogenannten Playern am Buchmarkt eng verbunden mit dem Bestseller, mit Büchern, die eingängig sind, Dan Brown beispielsweise, Harry Potter. Das sind Bücher, die sich gut verkaufen auf dem Markt, die sind einfach eingängig, und da können die großen Buchhändler, ich denke jetzt zum Beispiel Thalia oder, was mir sehr unangenehm ist Ex Libris. Ex Libris hat ja nur in Klammern etwa 30 Millionen investiert in die Versuche, diesen Markt ein wenig zu destabilisieren, andere würden sagen zu liberalisieren. Für die großen Buchhändler ist das natürlich toll, mit Bestsellern zu agieren. Die sind dann wiederum überhaupt nicht interessiert an kleineren, schwierigeren Texten, die auch das literarische Leben ausmachen. Ich vertrete hier nun ganz entschieden auch die Position eines literarischen Betriebes. Mhm. Dieser literarische Betrieb ist angewiesen nicht nur auf Bestseller, sondern eben auch auf kleinere, schwierigere Texte. Und die können nur sich dann auf dem Markt behaupten, wenn es auch ein Verteilsystem gibt, das bereits ist, sie aufzunehmen. Große Buchhandlungsketten wie Thalia, die zum Douglas-Konzern gehören, oder eben Ex Libris, die sind nicht interessiert daran, schwierige Texte aufzunehmen, die vielleicht gar nicht so lange und so leicht zu verkaufen sind.
Aber das tun sie auch nicht, wenn der Buchpreis gebunden ist. Im Gegenteil, sie profitieren davon, gerade die großen Verlage profitieren davon, dass sie diese Bestseller noch hochpreisiger anbieten können, dass hier ein Kartell herrscht zwischen den Verlagen, dass sie nicht gegeneinander in diesem Bestsellerbereich wirtschaften müssen, dass da kein Wettbewerb herrschen muss. Und das bringt meines Erachtens dem guten Text überhaupt nichts. Für den guten Text könnte man andere Lösungen finden. Für die Literatur, es gibt bereits andere Lösungen in diesem Bereich von Private Partnerships, wo gute Bücher oder spannende, spezielle Projekte eben auch privat so weit bezahlt werden. Nehmen wir den Schwabe Verlag, der beispielsweise immer wieder sensationelle Sonderausgaben herausbringt, die gar nicht möglich wären, wenn man sie selbst, wenn man sie herstellen müsste, kostendeckend und dann auch verkaufen, gewinnbringend verkaufen müsste. Das sind aber Stiftungen dahinter, die diese Projekte unterstützen. Man könnte sich überlegen, eben auch die Literatur soweit in den Kulturbetrieb hineinzubringen, dass man sich überlegt, gewisse Projekte zu subventionieren, staatlich zu unterstützen da. Aber das gesamte Buch, dass ich irgendein Kochbuch dann quasi quersubventioniere über eine Buchpreisbindung, wo irgendein deutscher Verleger viel Geld damit verdient und Kaufkraft in der Schweiz zusätzlich abschöpfen kann zu heute, das verstehe ich nicht.
Mhm. Ja gut, ich meine, die Verlage müssen ja auch an Quersubventionierung denken, nicht nur die Buchhändler. Die Buchhändler sind natürlich daran interessiert, über die gut verkäuflichen Bestseller ihre weniger gut verkäuflichen Lyrikbände, Erzählungsbände etc. mit anbieten zu können. Also die sind daran interessiert, ein großes, breites Sortiment anbieten zu können, und dazu brauchen sie die Bestseller. In dem Moment, wo aber die Bestseller von den ganz großen Konzernen zu Dumpingpreisen angeboten werden können, fehlt dem kleinen durchschnittlichen Buchhändler genau diese Möglichkeit, den Bestseller als Quersubventionierung seines Betriebes anbieten zu können. Der durchschnittliche Buchhändler kann, wenn es um Bestseller geht, nicht mithalten mit Preisen, wie sie Ex Libris zum Beispiel verlangt oder Thalia. Das heißt, das Quersubventionierungsmoment des durchschnittlichen Buchhandels fällt weg. Und das hat aber auch Konsequenzen für die Verlage. Denn auch die müssen quersubventionieren. In dem Moment, wo sie dem Druck der großen Konzerne nachgeben müssen und enorme Rabatte anbieten müssen, und das ist so, das geht bis zu 50% inzwischen, Ex Libris kann andere Konditionen stellen. Ex Libris kann einmarschieren in einen Verlag und sagen, wir übernehmen sofort 1.000, aber wir bezahlen nur 50% des Endverkaufspreises, den der Verlag vorschlägt. In dem Moment wird es für den Verlag schwierig, innerhalb seines Programms eine Quersubventionierung anzustreben. Das sind ja zwei Ebenen, also Verlag und Buchhandel, die beide mit Quersubventionierungen arbeiten.
Ich möchte das noch mal ein bisschen entflechten, wenn Sie nichts dagegen haben. Wir sind schon ziemlich steil eingestiegen hier. Wir haben ein Beziehungsgeflecht mit 5 verschiedenen Parteien. Autor, Autorin, wäre mal eine Partei, dann die Verlage, die Buchhandlungen, der Staat.
Was macht der Staat denn genau?
Der würde dann eine Preisbindung durchsetzen oder dagegen sein.
Ja, der Preisüberwacher wäre dann vielleicht die Instanz, die da noch...
Genau.
Aber es ist kein Geld, das da fließt.
Da fließt kein Geld, das müssen wir schon sagen. Ja. Und dann schließlich auch noch das Publikum. Und das sind 5 verschiedene Parteien. Und das Publikum, das stimmt jetzt eigentlich darüber ab. Natürlich ist das Publikum zum Teil dieser Bücher auch in einer dieser Instanzen darin. Aber das große Publikum da draußen wird euch eigentlich wissen, was passiert denn jetzt eigentlich. Werden jetzt meine Bücher teurer, die ich kaufen will, wenn es eine Buchpreisbindung gibt, oder werden sie jetzt billiger?
sie werden billiger. Die Kampagne ist natürlich eine irreführende Kampagne, sage ich jetzt einfach. Denn für kleine Lockvogelangebote werden natürlich die Bestsellerpreise gesenkt. Das kann ein Konzern, der einen ganz großen Stil einkauft, der kann die Preise natürlich ein bisschen senken, um die Leute in die Läden zu holen. Nach einer gewissen Zeit werden die Preise wieder ansteigen. Aber all die Bücher, die nicht als Bestseller taugen, die müssen sozusagen innerhalb des Großkonzerns eben auch wieder quer subventionieren. Also da werden gewisse Bücher billiger, andere teurer.
Und im Schnitt werden sie teurer, meinen Sie? Also alles, was hinterm Harry Potter zurücksteht, wird in dem Sinne...
Ja, klar. Also ich denke, dass die tatsächlich teurer werden, weil die ja wieder innerhalb des Konzerns dann doch eine Art Quersubventionierung anbieten. Die Einsparungen, die man gemacht hat, wenn das Preissegment der Bestseller deutlich gesenkt worden ist, oder indem die Preise des Bestsellers deutlich gesenkt worden sind, die müssen ja wieder anderswo kompensiert werden.
Nur sprechen wir da sehr oft von unterschiedlichen Anbietern. Dieser Großkonzern, der Harry Potter vermarktet, dieser ausländische Großkonzern, der ist meistens ja ohnehin nicht derselbe, der die gute Literatur rausbringt. Also wer subventioniert hier wirklich wen? Der Großkonzern ist gar nicht an diesen kleinen, an diesen guten Büchern oder sehr oft gar nicht an diesen guten Büchern interessiert. Der bringt sie auch nicht raus, wenn er eine Buchpreisbindung hat. Das ist heute schon so. Es sind wiederum die kleinen Verlage, die diese Bücher unterstützen, oder es sind spezielle Verlage, die Literaten wirklich rausbringen, vielleicht ausgenommen von den bekannten und alten und Jahrhunderte oder Jahrzehnte lang schon existierenden Bücher, nicht neue, gute Bücher, sondern möglicherweise alte Literatur, die sich ebenfalls dann eben gut verkauft. Eine Goethe-Sonderausgabe, die sich ohnehin dann möglicherweise auch wieder breit und gut verkauft. Müssen wir diesen Bereich fördern durch eine Buchpreisbindung? Denke ich nicht. Ich denke auch nicht, dass das ist, was Sie gesagt haben, sondern Sie möchten auch, wenn ich Sie richtig verstehe, auch das neue gute Buch und den neuen spannenden Schriftsteller oder die Schriftstellerin fördern. Und ich glaube, das tun wir überhaupt nicht, wenn wir diese Großverlage zwingen, einen hohen Preis für die Bücher zu verlangen. Das sind zwei verschiedene Märkte, die miteinander gar nicht so viel zu tun haben. Deshalb muss man sich überlegen, können wir konkret dieses gute Buch, können wir diesen kleinen Verlag, der diesen Schriftsteller oder diese Schriftstellerin unterstützt und herausbringt, und können wir da etwas tun, diese Person oder diesen Verlag zu fördern und gleichzeitig die Großverlage zwingen, den Markt eben erträglich zu machen für uns alle.
Die Großverlage können wir zu gar nichts zwingen, aber wir können schauen, dass wir den Buchhandel, also wir haben, der Buchpreis zielt ja auf den Buchhandel, also auf die Vertriebsnetze. Wie gelangt das Buch an seine Leserinnen und seine Leser? Und in dem Moment, wo einige große Buchhandlungen das Diktat übernehmen, verfälschen sie ja schon mal den Markt. Es braucht nicht unbedingt eine kartellmäßige Absprache zu sein, aber die großen Buchhandelsketten können andere Konditionen definieren gegenüber den Verlagen, und damit haben sie natürlich auch die Möglichkeit, Publikum anzuziehen, das eventuell dem durchschnittlichen kleineren, meistens auch wagemutigeren, risikofreudigeren und mit einem größeren Sortiment lockenden durchschnittlichen Buchhandel. Und es ist auch ein Kampf zwischen dem großen und dem kleinen Buchhandel. Ich will aber nicht verschweigen, dass ganz viele Probleme auch nicht mit dem Buchpreis zu tun haben. Diese Auseinandersetzung zwischen einigen marktführenden großen Ketten und dem durchschnittlichen Buchhandel, das sind strukturelle Schwierigkeiten.
Da kommen wir sicher noch dazu. Da kommen wir sicher noch dazu.
Ein paar andere Faktoren, aber, wie zum Beispiel das Internet.
Ja, also, ja, da kommen wir sicher noch dazu. Aber Sie haben jetzt das Beispiel Ex Libris immer wieder gebracht. Hat denn Ex Libris, als es die Buchpreisbindung noch gab, auf das gute Buch gesetzt? Nein, die haben damals schon nur die gut verkaufenden Bestseller und einige Ratgeberbücher herausgebracht. Also mit einer Buchpreisbindung bekommen Sie Ex Libris nicht dazu, bessere Bücher zu verkaufen.
Nein, aber der Anteil von Ex Libris an Bestsellern, die auch den anderen Buchhandlungen gut täten, also deren Verkauf den anderen Buchhandlungen gut täte, könnte etwas reduziert werden. Also Ex Libris rahmt sozusagen alles ab, was mit Bestsellern zu tun hat, und der durchschnittliche Buchhandel, der ein schwerverkäufliches Gedichtbändchen auch noch irgendwo im Gestell stehen hat, ist angewiesen, dass er zur Kompensation eben auch einen Bestseller verkaufen kann. Und diesen Bestseller holt man halt doch, weil er irgendwie 2 Franken billiger ist, bei Ex Libris statt beim durchschnittlichen Buchhandel.
Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS 4 News. Unser heutiges Thema ist die Buchpreisbindung. Ein nicht gerade einfaches Thema. Verschiedene Faktoren wirken mit. Darüber reden wir heute mit Martin Zink, Publizist aus Basel mit großer Vorliebe für die Literatur, und Philipp Meyer, Wirtschaftsredaktor, ebenfalls aus Basel, Wirtschaftsredaktor von Radio DRS. Meine Herren, ich gestehe einfach eine gewisse Verwirrung angesichts der Thematik, muss ich sagen. Also ich bin ja auch Stimmbürger und ich muss mich entscheiden. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, wie ich mich entscheiden soll, weil die Faktenlage ist ja so, dass man für jedes Argument mit den gleichen Zahlen auch das Gegenteil daraus konstruieren kann. Allerdings einen Moment gibt es, bei dem bin ich doch recht froh, weil ich gemerkt habe beim Lesen der Zeitungen und der Leserbriefe, die in den Zeitungen stehen seit einiger Zeit, dass ich nicht ganz der Einzige bin, der hier verwirrt ist. Also ich nehme jetzt einen Titel aus der Basler Zeitung. Da wird aus dem Buchpreisbindung wird eine Buchstreitbindung, die letzte Runde. Und da steht im Untertitel »Wähle, wer kann«. Und in der NZZ ist da die Rede zum Beispiel von einem unklaren Bild über die Wirkung einer Freigabe des Buchpreises. Nun ist es ja so, dass wir über eine Wiedereinführung sprechen. 4 Jahre lang hatten wir keine Buchpreisbindung. Ja, was ist denn passiert in diesen 4 Jahren?
Ich denke vor allem, die Bücher sind weder teurer noch billiger geworden. Also das, was es geheißen hat, dass die Bücher allgemein teurer werden oder die guten Bücher teurer werden, ist mir nicht aufgefallen.
Mhm. Sie sind nicht teurer geworden, sie sind zum Teil auch billiger geworden. Also das hat sich auch verschoben. Die billigeren Preise, das sind meistens Preise, die aus Deutschland kommen, weil in Deutschland die Buchpreise allgemein gesenkt werden mussten aufgrund der konjunkturellen Lage. Gewisse Schwellenpreise, die lange als unüberschreitbar galten, mussten halt doch gesenkt werden, weil das viele Leute daran gehindert hat, diese Bücher zu kaufen. Ich denke aber auch, dass der Zeitraum von 4 Jahren etwas
vielleicht
knapp
so
ist, um etwas Taugliches darüber auszusagen. Man weiß allerdings, dass in England, wo diese Preisbindung abgeschafft worden ist, überall die Preise gestiegen sind, generell, und auch ein Schrumpfen des Buchhandelsangebots eingesetzt hat. Also ganz große Buchhandelsketten in England sind jetzt nur noch öde Kaffeehäuser, wo man dann noch ein paar Spielzeuge und ein paar Bücher kaufen kann. Also in London, Waterstone heißt, glaube ich, diese. Mhm. Das sind doch ganz schreckliche Läden geworden inzwischen. Das waren vor ein paar Jahren noch wirklich blühende, interessante Buchangebote dort vorzufinden. Das ist inzwischen vorbei. Also England ist ein abschreckendes Beispiel für die Auswirkungen des.
Aber ist in England das gute Buch verschwunden? Gibt es keine guten Schriftsteller mehr in England,
doch,
die
natürlich
publiziert werden?
Doch, das schon. Es geht aber darum, wie weit diese zugänglich sind, wie weit die Versorgung mit diesen guten Texten möglich ist. Ich meine auch Amerika, die USA meine ich jetzt damit, das ist auch ein Niedergang des Buchhandels. Und natürlich gibt es da nach wie vor sehr, sehr gute Verlage und Buchhandlungen. Die sind alle allerdings universitär. Die sind alle immer an Universitäten gebunden. Und wer mal versucht hat, in New York irgendeinen interessanten Gedichtband zu suchen. Diesen Versuch habe ich mal gemacht, 3 Tage lang.
Es braucht Ferien.
Ja,
wobei gerade der amerikanische Buchhandel ja auf mehrere Vektoren setzt sehr stark aufs E-Book, setzt sehr stark auf den Online-Handel. Und da ist die Suche ja wesentlich vereinfacht. Und gerade die großen Anbieter bieten ja da eine breite Palette an. Und man kann auch möglicherweise nicht diesen spezifischen einen Gedichtband, den Sie gesucht haben, aber ich glaube doch, eine sehr breite Bandbreite an Werken finden und sogar, und das ist vor allem auch der Bereich E-Book, Dinge finden, die gar nicht mehr gedruckt werden. Natürlich ist es schön, da würden Sie, ich denke, Sie sagen jetzt gleich, es ist schöner, ein Buch auch in Händen zu halten, auf Papier, geht mir auch so, aber wenn ich etwas wirklich lesen will und ich finde es nicht auf Papier, dann kann ich es beispielsweise als E-Book finden und erwerben das ist immer noch besser als
durchaus, und das wird auch zunehmen. Das ist natürlich ein Problem, mit dem der Buchhandel im Moment natürlich nicht zurechtkommt. Und dieses Problem ist selbstverständlich nicht zu lösen mit der Wiedereinführung des Buchpreises. Das ist vollkommen klar. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, in England gibt es einige 100 Städte, wo nicht mehr eine einzige Buchhandlung zu finden ist. Und ich denke halt, doch, dass zu einem kulturellen Leben die Versorgung mit Büchern gehört, die Bücher, die man in die Hand nehmen kann. Ich denke jetzt ja nicht nur an Bibliotheken, sondern auch an die Möglichkeit, ein Buch neu zu erwerben und damit auch Anschluss zu haben an das, was kulturell im Bereich des Buches passiert. Und von daher sind die Erfahrungen Englands schon ernst zu nehmen. Ich denke nicht, dass es in der Schweiz so weit kommt. In der Schweiz, also wir reden ja von einer Branche mit einem Umsatz von 1 Milliarde, nicht? Bei einem Bruttoinlandprodukt, das wissen Sie besser als ich, von etwa 500 Milliarden, denke ich, nicht? Das ist also eine kleine Branche, die Buchbranche. Und die Löhne in der Schweiz, ein Buchhändler bekommt zwischen 4.000 und 4.500 Monatslohn. Das ist eine winzige Branche. Und mich erstaunt, und jetzt weiche ich etwas ab von unserer Diskussionsroute, mich erstaunt, dass ausgerechnet die junge SVP und die junge FDP sich da so stark machen. Man hört von denen ja wirklich ganz selten etwas im Bereich der Kulturpolitik. Man hätte von ihnen ja was hören sollen, zum Beispiel als im vergangenen Sommer die Kulturbotschaft verabschiedet und abgelehnt wurde, in der 3 Millionen für Literaturförderung vorgesehen waren. Nicht? Stattdessen gibt es 3 Milliarden für Flugzeuge, neue, so Kampfflugzeuge. Also, und mich erstaunt, dass man aus diesen Kreisen nie etwas hört über die einseitig festgesetzten Preise der Pharmaindustrie zum Beispiel. Oder wie die Landwirtschaft in der Schweiz unterstützt wird mit Milliarden. Der Autohandel zum Beispiel, Parallelimporte überhaupt ausgeschlossen, dass man sich also ausgerechnet auf das Buch und dann noch mit der Fiktion, man könne damit die Preise senken, so konzentriert, das erstaunt mich unglaublich.
Da stimme ich Ihnen zu. Also was die Preisbindungen und die Zölle und die Handelshemmnisse bei anderen Gütern in der Schweiz anbelangt, da bin ich überhaupt nicht an der Meinung. Ich bin sogar der Meinung, gerade im Pharmabereich, aber das ist nicht die Diskussion, die wir heute hier führen, müsste man sich sehr schnell überlegen, wie wir auch für die Gesundheitskosten allgemein hier die Preisbindungen wegbringen könnten und in anderen Bereichen die Handelshemmnisse und die Märkte weiter öffnen. Aber ich glaube, man muss diese Märkte im Moment unterschiedlich ansehen und ich glaube auch nicht, dass die Wiedereinführung der Buchpreisbindung oder die Diskussion dazu kam von Seiten derjenigen, die eben diese Handelshemmnisse abbauen möchten, sondern es kam von jenen, die diese wieder aufbauen möchten. Und,
vielleicht ist das auch nur ein Testlauf der Liberalisierung. Vielleicht ist das einfach ein Testlauf dafür. Was mich jetzt noch zum Schluss noch interessieren würde, also jetzt mal ganz abgesehen davon, pro oder contra Buchpreisbindung, erleben wir da nicht einfach eine Diskussion auch um einen Strukturwandel genau auf diesem Gebiet des Buchhandels?
Ja, denke ich schon. Also, und was wir natürlich mit diesem Jahr für einen Buchpreis allenfalls erreichen können, ist, dass wir noch etwas Zeit kriegen, einen Prozess, der vermutlich nicht aufzuhalten ist, der ja auch mit diesem E-Book und mit diesem Internethandel zu tun hat, ein wenig vielleicht nicht gerade aufzuhalten, aber hinauszuschieben und in der Zeit sich was Neues einfallen zu lassen. Nicht? Also ich denke schon, dass in ein paar Jahren die Buchhandellandschaft, die Verlagslandschaft komplett anders aussehen wird. Nicht, dass jetzt alle mit einem Kindle oder so rumlaufen und elektronische Lesegeräte haben, die haben wieder andere Probleme, aber dass das Verhalten vis-à-vis des Buches, vis-à-vis des Kulturgutes Buch anders aussehen wird, das denke ich schon.
Und dafür habe ich Verständnis. Ich habe Verständnis dafür, dass dieser Wunsch hier ist, vor allem auch von Seiten der Buchhändler und der kleineren Buchhändler und der kleineren Verlage hier, die Zukunft noch etwas weiter wegzuschieben und dem wahrscheinlich Unabwendbaren noch ein wenig zu entgehen. Aber die Frage ist, müssten wir nicht die Diskussion von dieser Buchpreisbindung oder hätten wir nicht schon lange müssen, ist immer eine müßige Aussage, aber müssten wir nicht viel eher und viel schneller die Diskussion eben ändern und sagen, wie können wir diesen Teil erhalten ohne eben diesen Strukturwandel, diesen unabwettbaren Strukturwandel in die Zukunft zu verlagern. Und das habe ich ja eingangs gesagt, es gäbe Möglichkeiten der gezielten Subventionierung, es gäbe Möglichkeiten des Private Partnerships, der Stiftungen, die auf spezielle Literaturprojekte setzen. Es gäbe die Möglichkeit, die Stärken der Bibliothek oder die Bibliotheken zu stärken, die möglicherweise in diesem Bereich etwas tun könnten. Es gäbe so viele verschiedene Möglichkeiten, trotz des Strukturwandels, das gute Buch zu fördern und zu stützen.
Das gute Buch kann ja schon entstehen, es ist bloß nicht sichtbar, es kommt nicht an die Leute heran und es geht nur über den Buchhandel.
Aber auch das ist eine Marketingfrage, die ebenfalls wieder unterstützt. Wir machen doch Imagewerbung für alles. Wir machen Imagewerbung für Schweizer Fleisch. Wir machen Imagewerbung am Fernsehen für die Schweizer Kartoffel. Vielleicht wäre auch da eine Lobby, die gezielt eben Imagewerbung für das gute Schweizer Buch macht und dass man dort einsetzen könnte.
Ah, das gibt es
schon. Eine Möglichkeit.
Ja, und das Buch hat natürlich auch darunter zu leiden, oder das ist für mich in meinen Augen auch ein Vorzug, dass es einen Doppelcharakter hat. Es ist nämlich ein Handelsprodukt wie irgendein anderes, aber eben auch ein Kulturgut, im Unterschied zur Kartoffel.
Ja, wer weiß.
wäre auch mal ein Kulturstammtisch zur Kartoffel.
Jedenfalls, der Strukturwandel, der wird uns weiterhin begleiten, nachdem wir abgestimmt haben über die Buchpreisbindung. Ich glaube, der Strukturwandel in Sachen Buch. Wir haben heute geredet über diese Abstimmung, die ansteht am 11. März, über die Buchpreisbindung, und zwar mit Philipp Meyer, Wirtschaftsredaktor von Radio DRS aus Basel, und Martin Zink, freier Publizist aus Basel. Mein Name ist Eric Facon, Sie hören DRS4 News.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.